Echt und ehrlich. Reden übers Leben. Ein Podcast von Bayern 2.
Herzlich willkommen zu einem besonderen Bayern 2 debattiert, hier im politischen Club in der Evangelischen Akademie, im schönen Tutzing. Draußen scheint die Sonne. Und ich begrüße ganz herzlich Saba Nur-Cima und Professor Meron Mendel. Ein muslimisch-jüdisches Ehepaar, das nicht nur zusammenlebt, zusammen ein Kind hat und bald ein zweites Kind kriegen wird, sondern auch ganz viel zusammenarbeitet. Wir schauen heute auf dem 7. Oktober nicht nur im Nahen Osten, sondern vor allen Dingen in Deutschland, denn Sie beide leben in Frankfurt. Was hat sich für Sie, fangen wir mit Ihnen an, Frau Cima, verändert nach dem 7. Oktober in Ihrem Alltag?
Es hat sich sehr viel verändert. Vielleicht müssten wir aber erstmal ein bisschen zurückgehen, wenn wir über den 7. Oktober selbst sprechen, wie dieser Tag noch immer bei uns sehr stark in Erinnerung ist und uns bis heute beschäftigt und doch auch ja, in vielen unterschiedliche Phasen durchlaufen. Und ich glaube, das macht Sinn, das nochmal rückblickend sich anzuschauen. Also am 7. Oktober selbst, was war ein Samstag früh, Samstagvormittag, als wir... Genau, Meron war mit dem Kleinen auf dem Spielplatz, ich war noch zu Hause. Es war sehr früh, als ich dann morgens einfach die Nachrichten, aber vor allem in den sozialen Medien kurz mal reingeschaut habe und dann mitbekommen habe, es ist etwas passiert. Und ich glaube, es ging vielen so, dass man gedacht hat, schon wieder eine Eskalation zwischen Israel und der Hamas. Aber als ich dann immer weiter mir angeschaut habe, mehr Nachrichten gelesen habe, Videos gesehen habe und irgendwann festgestellt habe, das geschieht alles gerade in der Nähe des Gazastreifens. Viele Kibbuz sind betroffen. Genau, schlug mein Herz schneller, weil unsere Familie im Kibbuz lebt. Marons Eltern, Maron selbst ist auch im Kibbuz aufgewachsen. Wird er gleich bestimmt nochmal erzählen. Und die Eltern eben nicht weit entfernt vom Gazastreifen. Dann habe ich ihn angerufen und gefragt, ob er auch schon was mitbekommen hat oder ob er die Familie erreicht hat. Und er war sich auch noch nicht so sicher. Er meinte, ja, ich habe was gesehen. Es scheint schlimmer zu sein als irgendwie jemals davor so. Und ich komme gleich nach Hause. Und dann hat er erstmal versucht, die Familie und so weiter zu erreichen. Also das war also so ein Wochenende, was wir einfach nie vergessen werden. Wir haben nach und nach Informationen bekommen. Wir haben Freunde versucht zu erreichen, die auch nicht weit entfernt leben. Wir haben einige Freunde bis zu dem Dienstag nicht erreichen können, die dann im Schutzbunker waren, sich versteckt haben. Also es war einfach ein Tag oder ein Wochenende wirklich voller Sorge und Warten. Naja, und super großer Erschütterung einfach, was da eigentlich gerade geschieht. Und man muss dazu sagen, so richtig das Ausmaß konnte ja an dem Tag gar nicht einem so deutlich werden. Und so ist der Tag in Erinnerung, beziehungsweise das Wochenende. Und am Sonntag waren, das war so absurd, auch doch die Wahlen in Bayern und in Hessen mit einem katastrophalen Ergebnis, was zumindest die Wahlergebnisse mit Blick auf die AfD betrifft und so weiter. Und das ging so an uns vorbei, weiß ich noch. Ich hatte noch so ein Live-Gespräch mit dem DLF dann am Sonntagabend zu führen, aber die Gedanken waren die ganze Zeit woanders. Also genau, es gab sehr viele verschiedene Stränge an dem Wochenende, die uns da beschäftigt haben.
Wollen Sie gleich dazu ergänzen, Herr Mendel?
Also ich kann von meiner Perspektive erzählen, wie dieser Tag, der 7. Oktober war. Also Saba hat es schon erwähnt. Ich bin unweit von der Grenze zu Gaza aufgewachsen. Das heißt, die Kinder, mit denen ich zur Schule gegangen bin, mit denen ich Basketball in meiner Mannschaft gespielt habe, das sind die großen Teil diejenigen, die am 7. Oktober am Frühstückstisch überfallen wurden. Es war eine ganze Reihe, wir konnten sie nicht alle erreichen, aber an dem Abend, als der wirklich sehr gute Freund dann ruft an und sagt, wir sind gerettet, ist es erstmal so eine große Erleichterung. Später, als ich bei ihm war und wir waren in seinem verlassenes Haus und hat gezeigt, sie waren in Schutzbunker mit er und seine 14-jährige Tochter mit einem Messer, warten auf den Terrorist. Und ein Paragleiter ist 20 Meter von dem Haus gelandet und glücklicherweise in die andere Richtung gelaufen. Und er sagte, der Nachbar wurde ermordet. Und dann ist der Nächste, glücklicherweise sozusagen in die entgegengesetzte Richtung. Es gab aber einige, die nicht so viel Glück hatten. Eine sehr enge Jugendfreundin von mir, die mit ihrem Mann ermordet wurde. Und es ist vor allem eine Frau, die eigentlich von Kindheit auf für die Friedensaktivität immer dabei war. Die hatte mit ihrem Mann eine Friedensschule, eine palästinensisch-jüdische Schule gegründet vor etwa 20 Jahren. Die drei Kinder sind in dieser Schule auch aufgewachsen, konnten Arabisch fließend. Das alles hat nicht geholfen. An diesem Morgen wurden sie in ihrem Kibbutz direkt an der Grenze zu Gaza überfallen und ermordet. Der Sohn ist gerettet dadurch, dass die Mutter auf ihn gesprungen hat. Und so gibt es sehr viele solche Geschichten. Was mich bis heute sehr beschäftigt, ist eine Familienfreundin bzw. die Enkeltochter, eine sehr enge Familienfreundin, die bis heute noch in Gaza in Geiselhaft der Hamas ist, die Nahma Levi. Die letzte Spur von ihr war ein etwa so 10-sekundiges Video auf dem 7. Oktober, wo sie aus einem Jeep gezerrt wird. Die Hände sind hinter der Rücken gebunden, die Beine sind gebunden, die Hose sind voll mit Blut beschmiert. Und dann wurde sie dann weiter in diesen Jeep reingesteckt und der Jeep ist gefahren und wir wissen bis heute nicht, was mit ihr los ist. Und genau solche Geschichten, das sind die Geschichten, die uns und mich dann seitdem beschäftigen, wie es ihr geht. Natürlich auch, wie ist die aktuelle Situation in Gaza. Das sind Bilder, die auch kann man gar nicht vom Kopf irgendwie wegschauen. Obwohl ich kenne niemanden, der aktuell noch in Gaza lebt. Also ich kenne viele die Leute, die in Gaza aufgewachsen sind, aber sie heutzutage nicht mehr da, aber dort Familie haben. Die Situation dort ist zerbricht den Herz. Und dann ist man sozusagen diese doppelte Tragik. Also einerseits die Tragik der Menschen, die friedlich dort gelebt haben, an die Grenze und überfallen wurden in diese brutale Art und Weise. Und jetzt die Schicksale von vielen Hunderttausend von Menschen, die in Gaza aktuell sind und katastrophale Bedingungen leiden. Und das kann man das gar nicht gegeneinander ausspinnen.
Ich wollte das gleich von Ihnen am Anfang hören und Sie gleich das fragen, aber möchte Sie jetzt natürlich auch noch richtig vorstellen. Sabah Nur Cima ist Politikwissenschaftlerin und berät das Innenministerium, also das Bundesinnenministerium zum Thema Muslimfeindlichkeit. Aber Sie beschäftigen sich aber auch mit dem Thema Antisemitismus sehr viel. Sie ist in Frankfurt geboren und ihre Eltern sind aus Pakistan nach Deutschland geflohen. Und ich könnte jetzt noch ganz viel weiter erzählen, aber ich mache hier einen Cut und stelle noch Sie vor. Professor Meron Mendel ist Professor für transnationale soziale Arbeit und Direktor der Bildungsstätte Anne Frank. Und Sie haben es ja schon gesagt, er ist in Israel geboren und lebt seit 23 Jahren in Deutschland. Und die beiden haben eine gemeinsame Kolumne in der FAZ, muslimisch-jüdisches Abendbrot. Und sind quasi auch, ja, sie führen die Dialoge, die im Moment eigentlich geführt werden müssten, gell? Wie haben Sie alles, was am 7. Oktober passiert ist und was Sie jetzt auch eindringlich schon geschildert haben, was ja dann auch ganz eng mit Ihrem Privatleben zu tun hat, wie sprechen Sie da zu Hause drüber? Was waren so die Gespräche, die Sie beide miteinander geführt haben? Und Sie sind ja keine Menschen, die alleine auf der Welt sind. Sie haben ja beide Eltern und Verwandte und. Wie müssen wir uns das vorstellen?
Vielleicht anknüpfen von was ich schon vorher erzählt habe, also gerade diese Moment der Verzweiflung, der Ohnmacht, das Gefühl, 3000 Kilometer von dort zu sein, wo eigentlich man sein wollte. Und für mich in diesem Moment war ganz wichtig nicht nur, dass die Sabah dabei waren, sondern dass die engste, die einzige Familie, die ich in Deutschland habe, das ist die muslimische Familie von Sabah, die uns dann wochenlang mit Töpfen gekommen, mit Essen gekommen sind und uns zu versorgen, weil wir einfach so tief in der Verzweiflung, in Depression waren. Und dann, also viele stellen sich vor irgendwie, ja, wir haben so eine Diskussion, ich stehe auf die pro-israelische Seite und die Sabah auf der pro-palästinensische und wir beschimpfen uns gegenseitig. Das ist, muss man gar nicht sagen, das ist natürlich nicht der Fall. Sondern es ist erstmal die emotionale Ebene, abgesehen von der Frage, wie man politisch eine bestimmte Sachlage beurteilt, sondern das Gefühl des Trauerns, das war sehr, sehr stark, also bis heute, aber gerade in den ersten Wochen. Und da waren wir sehr eng zusammen miteinander, hat uns auch sehr, sehr zusammengebracht, auch mit der Familie.
Genau, also jetzt aus meinem Blickwinkel, so zum einen stimme ich dem zu, das andere ist, ich erzähle mal was, dass die Frage ist gut, weil sie lädt ein bisschen zu erzählen, was andere Menschen vielleicht auch in uns sehen und erwartet haben. Mir haben einige Bekannte geschrieben, das muss jetzt richtig schlimm für dich sein gerade. Ja, also schlimm für dich, weil du als Muslima jetzt gar nicht so richtig zeigen kannst, auf welcher Seite du stehst. So gemeint, ja. Und immer ganz vorsichtig. Und das ist ja natürlich eine sehr krasse Zuschreibung und zeigt auch nochmal diese Mentalität, die sich in Bezug auf den Nahostkonflikt und auf die Konfliktparteien so stark durchgesetzt hat. Man ist entweder oder, so ne? Im Fußballstadion-Logik. Und das war irgendwie klar, weil ich muslimisch bin, bin ich bestimmt auf dieser Seite der Palästinenser und Maron ganz klar auf der anderen. Und deshalb wird der Nahostkonflikt bei uns irgendwie beim Abendbrot wahrscheinlich irgendwie ständig diskutiert und führt zu lauter Konflikten. Was nicht der Fall ist, wenn man sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzt in den vergangenen Jahren. Also wir sind, Sie haben die Kolumne erwähnt, wir machen sehr viel Bildungsarbeit. Wir haben uns in den vergangenen Jahren sehr stark sogar mit dieser palästinensischen Perspektive auseinandergesetzt und gerade diese Schieflage, die wir in der deutschen Öffentlichkeit lange, lange schon haben und die sich nach dem 7. Oktober, insbesondere im Oktober bis Dezember, nochmal verstärkt geäußert hat, ist, wie palästinensische Stimmen versucht werden aus dem öffentlichen Diskurs eher abzuwerten. Also sie gibt es, aber sie werden abgewertet, sie werden ausgeladen etc. Und das war etwas, was auch schon vorher zu beobachten war. Wir haben beide Artikel geschrieben, mal separate auch, ungefähr mit dem Tenor, ja, Palästinenser haben hier überhaupt keine Möglichkeit, sich zu äußern oder ihre Perspektiven irgendwie darzustellen, gerade im deutschen Diskurs. Und deshalb ist das nicht etwas, wo man auf einer Seite steht, sondern immer die Frage, hinter welchen Kräften steht man? Ne? Also steht man hinter den friedlichen Kräften, die gibt es auf beiden Seiten, oder unterstützt man eben Extremisten, die es auch auf beiden Seiten gibt? Und das ist klar, denke ich, auf welcher Seite wir stehen und mit welcher Perspektive wir uns die ganze Zeit auch schon auseinandergesetzt haben. Aber vielleicht noch ganz kurz auch noch zu dem Tag selbst, weil Sie haben ja auch gesagt, was war dann los konkret bei uns? Also ich bin am Samstagabend, war ich dann bei meinen Eltern mit dem Kleinen und ein paar Stunden einfach da noch mit denen zu verbringen. Und natürlich war das Thema, klar, es war 7. Oktober, es war überall in den Nachrichten. Und im Hintergrund liefen die Nachrichten von, also pakistanische Nachrichtensender, das ist ganz normal, das ist meistens so. Meine Eltern sind sehr stark noch in der Politik auch in Pakistan interessiert und verfolgen das. Und da lief es halt so nebenher, dass da so ein Journalist so einen Kommentar gerade irgendwie gesprochen hat. Ja, wir begrüßen das, was unsere palästinensischen Geschwister gemacht haben. Endlich kommen sie ihrem Ziel näher, ihren Staat zu errichten. Ja, und das ist halt so krass, weil wir in diesen beiden Welten irgendwie auch einen Zugang haben. Und ich war so erschüttert, das zu hören, während ich wusste, dass Maron gerade noch probiert, den Freund zu erreichen, der wahrscheinlich im Bunker sitzt. Und hier wird beglückwünscht, dass Menschen massakriert worden sind. Also es war auch absurd, das alles parallel irgendwie mitzukriegen. Aber man muss gar nicht so weit nach Pakistan schauen. Es wurde ja auch am 7. Oktober abends in Berlin gefeiert, auch wenn es eine kleine Gruppe war, aber es waren Menschen, die gefeiert haben. Und in sozialen Medien war das ohnehin unfassbar, wie sich Freude, Sprünge und so weiter, Jubel auch geäußert hat.
Was passiert da gerade in Deutschland? Herr Mendel, Sie beobachten das ja intensiv. Wieso verhärten sich hier in Deutschland die Fronten in diesem Ausmaß?
Also vielleicht dazu zwei Sachen. Also einmal, das ist nicht erst seit dem 7. Oktober zu beobachten, sondern das sind Prozesse, die, würde ich schon sagen, spätestens seit 2019 im Gange sind. Und zum Zweiten, das ist nicht nur ein deutsches Phänomen, das sieht man gerade, die Diskussion über den Nahostkonflikt ist identitätsstiftend für viele Gruppen auf der Welt. Sei es auf muslimischer Welt, sei es in der westlichen Welt, in Elitenuniversitäten wie Harvard oder Cambridge. Insofern, das ist wirklich eine ziemlich komplexe Sachlage. Ich würde für kurz sagen, der Nahostkonflikt ist eine Art von Spiegelbild von uns als Gesellschaft. Also wie, je nachdem man sich in eine oder andere Seite in diesem Konflikt positioniert, sagt man wenig über die Gegebenheiten vor Ort, sondern vielmehr über die Gegebenheit, was bin ich, welcher Mensch bin ich, also zu welchem Milieu gehöre ich, bis hin zu welcher Kneipe ich gehe oder wer sind meine Freunde. Wir sehen das verstärkt seit dem 7. Oktober. Das hat sich eine unheilige Allianz gebildet. Einerseits Teile der migrantisch-muslimischen Community, genau, also die Spitze des Eisbergs ist genau die, was Saba beschrieben hat. Diejenige, die ihre Reaktion auf den Massaker waren, auf die Straße zu gehen und zu feiern. Und auf der anderen Seite, wir sehen das beispielsweise weltweit an Harvard und andere Elitenuniversitäten, aber auch hierzulande, beispielsweise in der Freien Universität in Berlin, wo wir auch vor einiger Zeit einen Public Lecture gehalten haben. Es hat sich so eine Ideologie durchgesetzt, man nennt sich Postkoloniale oder Woke oder was. Es gibt sehr viele Beschreibungen für diese Ideologie, die die Welt ziemlich binär zwischen Gute und Bösen aufteilt. Die Guten sind diejenigen, die nicht weiß sind, die indigene Völker, diejenigen, die kolonisiert werden, die Schwachen. Und die Bösen sind die Westliche, die Weiße, die Kolonisatoren. Und interessanterweise, dass wenn man das implementiert, also die Welt wird zwischen globalen Süden und globalen Norden aufgeteilt. Und da gibt es einen Punkt, wo das alles sich so konzentriert, nämlich das ist Israel. Und das ist die Anwesenheit von Juden, die als Weiße wahrgenommen werden. Man vergisst, dass die etwa 60% der jüdischen Bevölkerung in Israel aus arabischstämmigen Ländern kommen. Aber die werden dann als weiß gesehen und sie sind sozusagen die Böse. Und im Grunde genommen, es geht bei dieser Ideologie nicht darum, beispielsweise die völkerrechtlich widrige Besatzung der Westjordanland und der Absperrung von Gaza zu beenden. Es geht um das Ganze. Es geht um die Tatsache oder die Vorstellung, Juden haben in diesem Teil des Welts nichts zu suchen. Und wir hören aktuell, also nicht nur aus migrantischer oder muslimischer, sondern gerade aus dem Leuchtturm der Intellektuelle weltweit, jemand wie Judith Butler, die Philosophin, die vor, ich denke, es war letzte oder vorletzte Woche verkündet hat, die Hamas ist eine Befreiungsbewegung. Und sie hat noch schon vor einigen Jahren gesagt, die Hamas gehört zu der globalen Linke. Das ist so ein absoluter moralischer Bankrott, da irgendwie der Kompass ist völlig falsch gestellt, weil wenn man die Hamas kennt, weiß, das ist eine islamistische Terrororganisation, die Menschen wie Judith Butler schon längst in einen Folterkeller gesteckt hätte, wenn sie in Gaza gelebt hätte. Aber irgendwie in diesem ziemlich bizarre Weltbild verbinden sich diese beiden Ideologien an dem Punkt. Sie sind in keinem anderen Punkt einig, sei es in der also Islamisten und woke Linke finden in keinem anderen Punkt eine gemeinsame Nenner. Aber ausgerechnet um den Nahostkonflikt passen sie wunderbar zueinander zusammen.
Herr Mendel hat es gerade gesagt, Sie waren an der Freien Universität in Berlin und haben da mit den Studenten gesprochen und haben auch Ihre Sicht der Dinge dargestellt. Was haben Sie da erlebt? Wie wurde danach diskutiert nach Ihrem Vortrag?
Der Vortrag ist ohne weitere Vorkommnisse beendet worden. An der FU Berlin, muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, gab es im November oder Dezember, ich kann mich jetzt nicht mehr ganz genau erinnern, wann es ganz konkret war, aber wir waren im Januar da und es gab diese Besetzung eines Hörsaals von pro-palästinensischen Aktivisten und es gab auch mehrere Konflikte, die da geschehen sind. Das ist das, was wir aus der Presse entnommen haben und dort weder jetzt nochmal nachgefragt haben, was passiert ist oder nicht. Aber es war auf jeden Fall eine deutliche Spannung im Raum, die war sichtbar, die war spürbar auch. Zwar wurden die Flaggen verboten, aber wir konnten irgendwie schon sehr schnell herausfinden, hier sitzt die eine Fraktion und hier sitzt die andere. So, das war irgendwie schon erkennbar und die Diskussion danach war genauso, wie man es dann auch erwartet. Also ganz klar der Wunsch, einmal von einigen das Massaker noch viel stärker irgendwie darüber zu sprechen und dass das auch vergessen wird und auf der anderen Seite Israel noch stärker zu kritisieren. Ne? Also es gibt einfach diese zwei Bedarfe und Wünsche innerhalb der Gesellschaft, die immer noch auch spürbar sind. Ich würde sagen, aktuell aufgrund des Gaza-Krieges noch mal viel stärker mit Blick auf Palästinensern und deren Leid. Aber das war in dem Moment sehr spürbar, aber es war gut. Es ist nicht nur dieser Public Lecture gewesen. Wir waren wirklich an sehr vielen Orten, also gerade nach dem 7. Oktober sind wir so häufig eingeladen worden, gerade mit dem Wunsch, andere Perspektiven aufzuzeigen. Also das muss man vielleicht auch einmal nochmal hervorheben, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt innerhalb der Gesellschaft, die diese Logik von pro auf der einen Seite, pro auf der anderen eigentlich der gar nicht folgen wollen, sondern gerade diese Grauzone suchen und sagen, ich kann mich gar nicht so klar positionieren in diesem Konflikt. Vielleicht weiß ich es auch nicht, ja. Und es tut mir auch nicht gut zu sehen, irgendwie auf der einen Seite zu sein, weil ich irgendwie doch auch Empathie habe für die andere. Und so waren wir dann in vielen Kunst- und Kultureinrichtungen und haben dort auch interne Fortbildungen gemacht mit Mitarbeitenden, wo der Konflikt auch entfacht ist, wo sie zum Teil nicht mehr miteinander sprechen, aber eben auch Panels, wie zum Beispiel im Literaturhaus in Berlin waren wir auch, das war dann die Berlinreise und da gab es ordentlich wie soll man sagen, also es gab keinen Konflikt danach, aber es gab wirklich sehr krasse Fragen danach aus dem Publikum.
Nennen Sie mal ein Beispiel.
Also eine Person hatte tatsächlich reingerufen, als wir über das Massaker gesprochen haben und gesagt, es sind gar keine Frauen missbraucht worden. So, das stimmt gar nicht. Und eine andere, glaube ich, wahrscheinlich war es die, wir konnten nicht alle sehen, hatte gesagt, es sind gar keine zivilen Menschen umgekommen, sondern es waren dann am Ende eben nur Soldaten. Ja, das gibt es ja auch. Also wenn man sich an Verschwörungen irgendwie ranmachen möchte und erfahren möchte, welche Verschwörungen gibt es über den 7. Oktober, dann gibt das Netz ja unfassbar viel her. Und das haben wir da auf jeden Fall so ein bisschen mitbekommen. Eine andere ist in Tränen ausgebrochen, weil sie gesagt hat, dass wir so kalt wären in Bezug auf den Palästinensern und überhaupt gar kein Mitgefühl geäußert haben. Also was wir überhaupt nicht verstanden haben. Und wir haben uns echt gefragt, waren sie jetzt da oder nicht. Es war aber auch okay, dass sie in Tränen ausgebrochen ist. Es geht einigen einfach so nah, es ist so emotional. Das war jetzt gar nicht das Problem. Aber es zeigt vor allem, man hört auch nur das, was man will in diesem Konflikt. Also in einer anderen Fortbildung, nur um das nochmal sozusagen auf der anderen Seite zu sehen, hatte uns dann eine Teilnehmerin nach 2 Stunden, das sollte den ganzen Tag gehen, und nach 2 Stunden hatte sie schon so keine Lust mehr, hat man ihr im Gesicht gesehen und gesagt, ich dachte, wir reden hier über Antisemitismus und sie reden die ganze Zeit nur über den Palästinenser. Habe ich keine Lust mehr jetzt, ja. Also so, und deshalb irgendwie, ich glaube, wir machen es niemandem recht, aber das ist irgendwie, sagt so viel aus über den Konflikt und das, was Maron beschrieben hat, wie identitätsstiftend der auch sein kann.
Und haben Sie was erlebt? Situationen, wo Sie gemerkt haben, da sind Sie jetzt angekommen, da haben Sie die Menschen erreicht, da haben Sie wirklich einen Denkanstoß gegeben?
So eine Selbstevaluation können wir machen und sagen, ja.
So, ich will natürlich wissen, was da passiert ist und was Sie da gesagt haben.
Das sind einfach ja, Wortmeldungen. Das sind Menschen, die danach zu uns kommen und sich bedanken. Es sind ellenlange E-Mails, die uns noch geschrieben werden, immer wieder nach den Veranstaltungen, auch wenn wir mal alleine unterwegs sind, dass es so wichtig ist und es tut ihnen gut zu hören, dass es eben nicht so einfach ist. Ich glaube, diese Komplexität des Konfliktes, die auch näher zu bringen, aber doch auch eine Eindeutigkeit zu haben. Es ist nicht so, dass wir sagen, es geht alles. Man kann alles sagen und alles denken, es ist völlig in Ordnung. Natürlich haben wir auch irgendwie sowas wie rote Linien oder so. Und die muss man auch gleich mit äußern. Aber sehr stark plädieren wir irgendwie für diesen offenen Raum, Diskursraum. Der wird von vielen angenommen und das stärkt uns natürlich. Das finden wir schön, wenn da so viele zu uns kommen. Und oft entstehen ja auch aus der einen Veranstaltung dann die nächsten Projekte gemeinsam. Ich glaube, da könnte ich jetzt auch eine Liste aufzählen, was alles noch entstanden ist danach.
Wo sind rote Linien?
Willst du die roten Linien sagen?
Wir haben die eigentlich schon längst in der Kommune, ich denke, es war 2020,
21,
also da war es die vorletzte Runde des Konflikts mit Gaza. Wir haben dann über die Beziehung zwischen Muslimen und Juden in Deutschland geschrieben und sagen, da muss man sich trauen, miteinander gerade über diesen Elefant im Raum zu sprechen und nicht drumherum und nicht nur zu sagen, wir essen beide keine Schweinefleisch und lieben Hummus, deswegen ist es alles gut. Es gibt was dazwischen und man muss sich auch trauen, also dann man auch was anzuhören, dem einem nicht gefällt. Aber die roten Linien sind einmal das gegenseitige Anerkennung. Also wenn jemand sagt, Staat Israel gibt's nicht, da fühle ich mich sofort, ja, es ist nicht nur mein Existenzrecht, sondern meine ganze Familie, die dort lebt, hat dort nichts zu suchen. Und das ist eine rote Linie. Zugleich aber, wenn von der anderen Seite oft gesagt, es gibt kein palästinensisches Volk. Oder ihr Land, also ihr Heimat ist Jordanien, sie haben in Westbank oder in Gaza gar nichts zu suchen. Das ist auch eine rote Linie. Also die Leugnung des Rechts des palästinensischen Volkes auf eigene Stadt. Und dann grundsätzlich, man trifft immer, also eigentlich viel häufiger, als man denkt, diejenige, die Geschichte soll erzählen, als ob die Schuld von Anfang an konsequent 100% nur auf einer Seite liegt. Und da braucht man die Bereitschaft, sich auf Gespräch einzulassen und anzuerkennen, dass in keinem Konflikt ist es so, dass 100% der Schuld nur in einer Seite ist. Und dann hatten wir noch einen Punkt, das sich spezifisch auf Deutschland fokussiert, nämlich gerade hier ist man sehr schnell mit Holocaust-Vergleiche. Also diejenigen, die am 7. Oktober die Ortschaften überfallen haben, die sind die neuen Nazis. Oder die Israelis, was jetzt den Palästinenser in Gaza antun, das ist, was die Nazis gemacht haben. Übrigens, das kann Andreas Zick noch besser als ich erzählen. Also die Zustimmungswerte zu dieser Aussage, was die Juden den Palästinenser machen oder was die Israelis den Palästinenser machen, ist im Grunde genommen nicht anders, als was die Nazis den Juden angetan haben. Es gibt immer eine ziemlich hohe Zustimmungswert zu dieser Ansage. Und das ist eine rote Linie. Wir lassen einmal den Holocaust beiseite und wir reden über Situation dort. Und das allerletzte, solche Ausdrücke, die antimuslimisch sind oder antisemitisch sind, haben im Dialog nicht zu suchen. Das scheint alles ziemlich einfach zu sein, aber doch immer wieder merken wir in Gesprächen, dass es gerade an diese Punkte, da, dass man an die Grenze stößt.
Und weil Sie gerade den Konflikt- und Gewaltforscher Andreas Zitt genannt haben mit seiner Mitte-Studie, da gibt es zwei Zahlen, die ich Ihnen vorlesen wollte. Die Mitte-Studie hat ermittelt, 18% der Menschen, die aus der Mitte befragt werden, 18% sagen, Muslimen sollte man die Zuwanderung verbieten. Und immerhin 23% antworten mit teils, teils. Das ist also auch noch ein der Graubereich sozusagen. Und zum Thema Antisemitismus habe ich auch Zahlen dabei. 16%, sagt die Mitte-Studie, der Befragten sagen, Juden versuchen aus der Vergangenheit ihren Vorteil zu ziehen. Und 19% sagen, teils, teils versuchen Juden aus der Vergangenheit ihren Vorteil zu ziehen. Da sind wir mitten beim Thema Antisemitismus. Und Muslimfeindlichkeit, die ist jetzt nochmal wahrscheinlich angestiegen, denn diese Zahlen sind von der Mitte-Studie 22-23. Wenn man jetzt nochmal eine Umfrage machen würde, würden die Zahlen wahrscheinlich noch angestiegen sein, oder Frau Cima?
Das kann sein. Es gibt in Statistiken, wenn man sich die anschaut, immer so bestimmte Anschläge. Kurz noch zu Antisemitismus zum Beispiel. Antisemitische Anschläge, Anfeindungen, die haben einfach in ihrer Kurve zum Beispiel 2014 plötzlich so ein gehen sie nach oben, dann gehen sie wieder nach unten. Dann 2017, 2021, das sind Jahreszahlen, wo es Konflikte gab, Eskalationen im Nahost. 2014 zum Beispiel der Gaza-Krieg hat in bestimmten Monaten gab es einfach sehr viele antisemitische Anfeindungen auf Juden und Jüdinnen beziehungsweise auf jüdische Einrichtungen. So, das heißt, in Bezug auf die Statistik zu Antisemitismus wissen wir das schon über 2023, dass es zwischen Oktober und Dezember so viele Anschläge gegeben hat. Das hat RIAS, diese Monitoringstelle zu Antisemitismus, festgestellt, wie im Jahr zuvor. Also so eine doppelte, dreifache Zunahme. Jetzt kann ich gar nicht so gut ausdrücken, was das dann bedeutet, aber auf jeden Fall eine rasante, rapide Annahme. Jetzt haben Sie gefragt, was Muslimfeindlichkeit betrifft. Ich war Teil der Kommission, die einen Bericht erstellt hat zu Muslimfeindlichkeit. Berufen wurde diese Kommission von Horst Seehofer kurz nach dem Anschlag in Hanau. Und was wir erstellt haben, wir haben gar keine neue Umfrage gemacht, sondern wir haben die letzten Umfragen, unter anderem die Mitte-Studien, die erwähnt worden sind, aber auch die von Bertelsmann-Stiftung, die Leipziger Autoritarismus-Studie, das gibt ja verschiedene, die immer wieder in bestimmten Abständen Menschen aus der Mitte befragen, festgestellt, dass diese Aussage, die Sie vorgelesen haben, Muslime sollte die Zuwanderung untersagt werden, seit Anfang der 2000er bis heute eigentlich eine relativ konstante Zustimmung hat, wie etwa zwischen ein Viertel bis ein Drittel Menschen in Deutschland. Und da kann man auch mal reinschauen. Es sieht erstmal sehr langweilig aus, weil es einfach Grafiken sind, die verschiedene Umfragen zusammenfassen. Aber die machen einfach deutlich, und das ist unser Fazit daraus gewesen, also uns meine ich jetzt die Kommission, dass fast jeder Zweite in Deutschland antimuslimischen Aussagen zustimmt. Das ist erstmal das Ergebnis. Und dann ist es auch so, es muss eine bestimmte Anzahl von Aussagen sein, die man zustimmt und so weiter und so fort. Zum Beispiel Zuwanderung soll untersagt werden oder durch den Islam fühle ich mich fremd im Land oder aber einen muslimischen Bürgermeister würde ich in meiner Kommune akzeptieren, ja oder nein. Das waren 50% jahrelang. In der letzten Umfrage sind es nur noch 30%, immerhin. Aber immer noch sehr viel, die keinen muslimischen Oberbürgermeister in ihrer Stadt akzeptieren würden. Und das zieht sich durch. Also wir haben einfach eine relativ konstante muslimfeindliche Haltung, Einstellung in der deutschen Bevölkerung. Und würde wahrscheinlich nur zeigen, es wird weiterhin so bleiben. Ich weiß nicht, ob der mit Blick auf 7. Oktober nochmal relevant ist, weil da nochmal bestimmte Ereignisse natürlich einfach die Tatsache, wie Muslime seit dem 7. Oktober nochmal dargestellt werden, aber was sie auch tun, also sie werden nicht nur als irgendwie Israel-Hasser pauschal dargestellt, weil es da gar keine Referenz dafür gibt. Ja, es gibt Demonstrationen, es gibt Beiträge in sozialen Medien und so weiter und so fort, von vielleicht auch von Leuten, die in Verbänden sind und so weiter und so fort, bekannten Persönlichkeiten, die sehr klar nicht nur anti-israelisch sind, sondern auch zum Teil antisemitisch. Das heißt, es gibt Referenzpunkte, warum irgendwie auch Muslime erneut ja eine sehr negative Zuschreibung erlebt haben, ne? Muslime, die Antisemiten, wie sollten sie abschieben und so weiter und so fort. Aber es steht natürlich überhaupt kein Verhältnis dazu, dass es fast 6 Millionen Muslime in Deutschland gibt und sie pauschal eben zu Antisemiten erklärt werden. Das ist natürlich sehr krass, ne? Diese Pauschalisierung, die stattgefunden hat in der jüdischen Allgemeinen zum Beispiel, hatte der Chefredakteur einen Artikel geschrieben mit dem Titel »Warum feiert ihr Muslime den Tod an Juden?« Daraufhin hatte ich eine Replik geschrieben im Spiegel, weil ich wirklich erschüttert war, wie man so eine pauschale Aussage über die Muslime tätigen kann, die angeblich alle feiern würden, wenn Menschen bzw. Juden umgebracht werden. Es ging schon mehr darum natürlich, dass Juden umgebracht werden. Und zwar am 7. Oktober. Und das zieht sich wirklich durch. Also das eine Problem ist, dass wir diese antimuslimische Stimmung sehr stark erleben, insbesondere im medialen Kontext und auf der anderen Seite wird dadurch natürlich irgendwie die muslimfeindliche Haltung auch, das wird irgendwie auch eine Resonanz geben dann.
Und gleichzeitig eine antisemitische Stimmung. Genau. Ich hatte vor ein paar Wochen Michel Friedmann in der Sendung, der ja gerade ein Buch veröffentlicht hat, auch nach dem 7. Oktober, Judenhass. Und er hat gesagt, wo seid ihr? Ich vermisse euch. Das passiert alles gleichzeitig.
Wir haben im November unsere Kolumne mit in den Titel gegeben, alle sind betroffen, alle sind verletzt. Das war so eine Zwischenstand, einen Monat nach dem 7. Oktober festzustellen. Niemand ist mehr zufrieden. Jeder fühlt sich alleingelassen. Jeder beklagt, berechtigterweise oder nicht berechtigterweise, eine Empathielosigkeit. Das ging uns auch so. Ich finde es auch interessant, also die zweiteilige. Also alle sind betroffen und alle sind verletzt. Also die Betroffenheit ist schon interessant, weil gut, wir hatten sozusagen die direkte Verbindung und damit die unmittelbare Betroffenheit. Es gab aber so eine Art von so stellvertretender Betroffenheit, die zu spüren war. Also wir waren kurz danach in Wien und auf einem Panel jemand, der die ganze Zeit von wir gesprochen, als es um Palästinenser ging und dann danach kam es in der Fragerunde von dem Publikum, sind Sie Palästinenser? Und er hat gesagt, nein, ich bin kein Palästinenser. Und haben Sie Verwandte dort oder was? Nein, aber ich bin Muslim und weil ich immer angesprochen wurde zum Nahostkonflikt, fühle ich mich jetzt betroffen. Das war seine Antwort. Also die Betroffenheit hat sich so erweitert und viele fühlen sich dann irgendwie damit verbunden. Aber diese Betroffenheit geht nicht immer einher mit Empathie. Und das ist tatsächlich so, das kann man, ich denke, berechtigerweise das auf alle Ereignisse dann anwenden. Also das ist tatsächlich der 7. Oktober, rein wenn man an die Zahlen schaut. Also ich weiß, dass es immer Zahlen haben, so irgendwie so eine, kann man so oder so sehen. Aber nach ähnlichen islamistischen Anschlägen in der westlichen Welt war die Anteilnahme viel, viel größer. Um das in Zahlen zu belegen, nach dem September 11, 2001, die Anschläge in den USA, gab es spontan 200.000 Menschen, die vor dem Brandenburg-Tor standen. Das gab auch nach dem 7. Oktober, mit einem kleinen Unterschied, das war kaum 10.000 Menschen. Also sind 190.000 Menschen, die irgendwie auf der Strecke geblieben sind. Und auch ein Thema, weil wir sehr in Schulen und Bildungsbereich unterwegs waren, der 9. Oktober, das war der erste Schultag, der Montag. Was ist dann in den Schulen passiert? Und ich habe inzwischen, ich denke, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, mit Hunderten von Lehrkräften gesprochen, mit Schulleitungen, natürlich mit sehr vielen Schülerinnen und Schülern. Kein einziger hat berichtet, das wurde thematisiert an der Schule.
Die haben nicht darüber gesprochen?
Die haben nicht darüber gesprochen. Und es gab sogar einige Lehrkräfte, die mir berichtet haben, die Schulleitung hat ihnen explizit verboten, darüber zu sprechen, um den Schulfrieden zu bewahren.
Und ich wollte das, sie
und,
nämlich,
und,
ja.
Und das frage ich mich. Also wir reden über den 9. Oktober. Also der 9. Oktober, es gab keine Bodenoffensive. Es gab die Situation, diese schreckliche Situation in Gaza, gab es noch nicht. Also es war Man wusste schon, 1200 Israelis wurde regelrecht abgeschlachtet. Man wusste, mehr als 200 unschuldige Menschen, die verschleppt wurden, darunter Kinder, Babys, alte Menschen. Also, und dann sagen die Leute, das war uneindeutig. Dann konnte man sich nicht positionieren oder man wollte nicht so ein Thema dann aufgreifen. Und ich sage, wenn die Schule sich nicht traut, hier eine Haltung zu zeigen, unabhängig von der politischen Analyse der Situation, oder, sondern einfach dieses Mitgefühl zum Ausdruck zu bringen, vor so viele unschuldige Menschen, die in dieser brutalen Art und Weise ermordet wurden, dann ist es praktisch eine Bankrotterklärung unseres ganzen Schulsystems. Und das, insofern würde ich Michelle Friedman recht geben.
Ja. Ich wollte Sie nämlich eigentlich gerade nach Lösungen fragen, oder Lösungen ist jetzt ein großes Wort, aber nach zumindest Ansätzen, was wir tun können. Und habe natürlich an Schule gedacht. Und als Sie jetzt angefingen, über Schule zu erzählen, habe ich gedacht, jetzt kommt quasi schon die Antwort auf meine Frage nach, was können wir tun, was könnten Lösungen sein, was könnten kleine Ansätze sein, um, was Sie auch so drastisch beschrieben haben, alle sind betroffen und alle sind verletzt, wie man diese Verletzungen zumindest in Teilen bearbeiten kann. Aber wenn in der Schule nichts passiert, aber trotzdem, was sind Lösungen? Bildung? Mit Schülern sprechen, mit jungen Menschen sprechen, mit Schülerinnen und Schülern?
Nur ganz kurz, also ja? Ich würde nicht sagen, dass in der Schule nichts passiert. Es passiert jede Nein. Menge in der Schule, aber zum großen Teil auch völlig in die falsche Richtung.
Genau, und Schulen sind eigentlich, so ist meine völlig überzeugte Auffassung, nachdem ich wirklich seit über 20 Jahren jetzt mit Schulen arbeite, Schule ist eigentlich der beste Ort überhaupt, wo Jugendliche die Möglichkeit bekommen, könnten verschiedene Meinungen zu lernen, ihre eigene, vielleicht auch erstmal für uns eindeutig kopfschüttelnde, problematische Meinung, wo sie die einfach äußern dürfen sollten. Der Klassenraum ist einer der geschütztesten Räume, die es gibt. So habe ich ihn auch zum Teil erlebt, vielleicht auch deshalb bin ich so davon überzeugt. Ne? Nicht bei jedem Lehrer jetzt oder bei jeder Lehrerin, aber bei einigen. Und warum es uns nicht gelingt, Schule eben als einen solchen Ort zu verstehen und nicht im Sinne von, da muss jetzt das passieren, sondern einfach das, was es da gibt, der pädagogische Raum, der wird betreut, der wird geleitet und man hat die tolle Voraussetzung verglichen mit der außerschulischen Bildung, was wir ja schon seit Jahrzehnten auch machen, dass man sich regelmäßig sieht. In der außerschulischen Bildung sieht man sich, wenn man jetzt hier in Tutzingen zusammenkommt, vielleicht 2-3 Tage und dann ist man wieder zurück, jeweils an seinen Orten so. Das ist schön, das ist eine tolle Erfahrung, aber in der Schule habe ich regelmäßig die Möglichkeit, mit diesen Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Und genau da muss es möglich sein und das gelingt vielen Lehrkräften vielleicht erstmal so rum. Es gelingt aber sehr vielen auch eben nicht, dass sie es auch aushalten, wenn Jugendliche Sachen sagen, die antisemitisch sind, die antimuslimisch sind oder so, ja. Gerade als Lehrkraft habe ich die Möglichkeit zu stoppen, zu sagen, nee, Moment, darüber reden wir jetzt. Warum ist es ein Problem, dass du das sagst? Das ist eben kein öffentlicher Raum, ne? Es ist ein geschützter Raum in der öffentlichen Schule. Und insofern sehen wir da viele Möglichkeiten, Potenziale, gerade auch Lehrkräften, die Kompetenz zu geben, das zu tun. Also wenn wir jetzt kurz vor dem 7. Oktober auch darüber sprechen, so häufig wird, haben wir in Hessen erlebt, auch mal die Polizei gerufen, ja. Wenn irgendwie bestimmte, nicht der Hitlergruß gemacht wird, aber bestimmte andere eindeutig wahrscheinlich antisemitische Handlungen oder Sätze, die geäußert werden von Jugendlichen. Und anstatt mit den Kindern ins Gespräch zu kommen, das hatten wir wirklich schon oft, dann saß der betroffene Schüler bei uns im Raum und sollte dann beraten werden, gezwungenermaßen von uns, die er nicht kennt. Ja. Aber dass da so eine Unfähigkeit auch ist, damit umzugehen, da müssten Lehrkräfte geschult werden vorher, um damit irgendwie klarzukommen. Das wäre so ein Teil. Aber das ist vielleicht auch der einfachere Teil, ne? Zu sagen, Schulen und Bildung, weil die Polarisierung, die wir in der Debatte sehen, die wird ja jetzt nicht unbedingt von diesen Jugendlichen gemacht, die in die Schule gehen. Das sind ja Menschen, die etwa die Medien schaffen, ja? Die in sozialen Medien auch unterwegs sind. Genau, dass soziale Medien natürlich ein Brandbeschleuniger sind in dem Zusammenhang. Also sie könnte man auch Potenzial nutzen, aber was schon immer, aber insbesondere seit dem 7. Oktober zu sehen ist wie eine Radikalisierung. Ja, also wir haben das auch in der Kolumne beschrieben als Instant-Politisierung, die da stattfindet. Also was für Fake News, Desinformationen auch verbreitet werden und Jugendliche viel länger in diesen Medien natürlich verbleiben als in der Schule. Ne? Das ist auf dem Hinweg das Thema im Schulbus, das ist auf dem Rückweg das Thema und so weiter von der Schule und dann wahrscheinlich auch nachmittags. Ja, und es ist keine fremde Welt, so wie wir sie oft konzipieren, die sozialen Medien. Das ist Teil ihrer Normalität. Die sozialen Medien gehören dazu, man trifft sich zum Beispiel unter Jugendlichen und macht ein Video, um es reinzustellen und man wartet auf die Kommentare. Also es ist eine Freizeitaktivität, die irgendwie wie ein Hobby ist oder sowas. Und ich glaube, das muss man auch begreifen, um zu verstehen, dass es auch der Ort, nicht nur Jugendliche, auch ältere Menschen immer mehr auch, also Kanäle nutzen, um ihre politischen Botschaften zu verbreiten, da zu intervenieren, eine Möglichkeit zu finden in diesen sozialen Medien, das kannst du ja nochmal ausführen, Nils, einzugreifen und
Wendel, eingreifen in den sozialen Medien?
Also ich bin noch mehr an der Universität als in den Schulen mit meinen Studierenden und stelle immer wieder fest, was da, gerade wenn es um den Nahostkonflikt geht, zum großen Teil durch die sozialen Medien eine sehr, sehr dünne Schicht des Wissens herrscht. Um ein Beispiel zu nennen, denn im letzten Semester hatten wir, das sind Studentinnen der soziale Arbeit, also sind keine Historiker oder Politikwissenschaftler, und sie hatten mussten in kleinen Gruppen ein sozialarbeiterisches Projekt entwickeln. Und am Ende des Semesters ist eine Gruppe zu mir gekommen und sagt, wir haben es nicht geschafft, wir haben unter anderem so zerstritten, es wird nichts. Ich dachte, es gäbe so dort so irgendwie abgewiesene Liebe oder was auch immer. Es ging darum, dass die Gruppe unter sich um den Nahostkonflikt zerstritten hat. Und sie glauben, sie hat sich irgendwie über so ideale, welche Sachen, ich habe, was war der Stein des Anstoßes? Es ging darum, ob man Disney Plus boykottieren sollte. Weil die zwei haben behauptet, Disney Plus unterstützt Israel und deswegen muss Disney Plus boykottiert werden. Und der eine wollte weiterhin sein Abo in Disney Plus behalten. So
war es. Was ist Disney Plus, willst du sagen?
Disney Plus ist so ein Streaming-Anbieter.
Wie Netflix.
Also nur sozusagen, damit wir so ein bisschen kommen in diese Gruppe, weil ich denke, die Welten sind wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Und dann habe ich gesagt, okay, dann, weil es das Thema schon so präsent ist im Seminar, obwohl wir über ganz was anderes eigentlich studieren sollten, machen wir die letzte Sitzung im Semester zum Thema Nahostkonflikt. Und dann komme ich zum Seminarraum. Erstmal war so super Überraschung. Auf einmal, keine war mit dem Handy, keine mit dem Tablet, alle Blicke auf mich, Todesstille in den Raum. Ich dachte, ja, wunderbar, ich konnte es eigentlich machen, warum das ganze Semester so unruhig war. Und dann, ich sehe schon, also die erste zwei Reihe waren diejenigen mit der Palästinensertuch, die pro-israelische Fraktion war da hinten. Und ich fange an, und skizziere auf dem Tafel diese Grenzen des Staates oder beziehungsweise from the river to the sea. Und da gerade diese Parole from the river to the sea wurde auch in diesem Kontext dann diskutiert in der Klasse. Dann sage ich, okay, wir fangen mit einer ganz einfachen Frage. Welcher Fluss, welches Meer ist das, wenn ihr das ruft, was meint ihr? Und dann gab es alles vom Schwarzen Meer bis alle Flüsse, aber die richtigen kamen nicht vor. Und dann habe ich dann geholfen, wir haben gemeinsam skizziert, wo ist die Gaza. Am Anfang war der Gazastreifen ganz da oben an der Grenze zu Libanon, langsam so runtergewandert und kam so ans Meer. Und vieles anders. Und dann habe ich die Frage gestellt, ja, Sie wissen, okay, so weit wussten Sie, es gibt jüdische Israelis, es gibt Palästinenser, aber wie viele? Der Erste sagt mir 35 Millionen Juden und 20 Millionen Palästinenser. Und so haben wir so weiter hin und her bewegt, bis wir so ungefähr auf die kommen 7 Millionen Palästinenser und 7 Millionen jüdische Israelis in diesem Stück Land von der Palästina. Was ich damit sagen will, dass wir erleben gerade sozusagen 100% Emotionalisierung der Debatte und ich weiß nicht, 2, 3, 4% Wissen. Und diese Diskrepanz macht das so gefährlich. Und diese Diskrepanz ist nicht mit den sozialen Medien entstanden, aber das Wort Brandbeschleuniger wurde schon erwähnt. Also das wird potenziert durch den sozialen Medien, denn die haben alle in Handys und schauen TikToks und Instagram und dann wird in 25 Sekunden oder vielleicht vor die fortgeschrittene 1 Minute und 30 Sekunden eine Geschichte von 100 Jahren Konflikt. Ganz einfach erklärt. Und das ist also die Lösungsmöglichkeit, ich meine, wir sind in einer Akademie, die Lösung ist Wissensvermitteln. Und die Lösung ist auch Selbstreflexion und zu schauen, warum ist man so einseitig? Warum steigt man auf eine Tribüne-Seite und blendet alles aus, was nicht zum eigenen Bild passt? Und die Lösung ist auch dann genau das, die Differenzierung zu finden und sagen, welche Kräfte gibt innerhalb der israelischen Gesellschaft, die Siedlungen, Gewalt vorantreiben? Welche Kräfte gibt es diejenigen, die was anderes suchen? Beispielsweise Friedensaktivisten wie Vivian Silber, die am 7. Oktober ermordet wurde zu Hause. Oder wer ist auf der palästinensischen Seite? Wer sind diejenigen, die gerade solche Gewaltakte vorantreiben? Und wer sind diejenigen, die potenziell einen anderen Wunsch zum Zusammenleben zwischen Juden und Palästinensern haben?
Bildung, 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 aufklären, aufklären, aufklären. Ich habe privat angefangen. Ich möchte das Gespräch auch mit einer privaten Frage beenden. Ihr Sohn, Frau Cima, ist 2 Jahre und 5 Monate. Was denken Sie, wie werden Sie ihm mal den Nahostkonflikt eines Tages, wie wird er fragen? Denken Sie da manchmal drüber nach?
Das haben wir beide noch nicht besprochen.
Okay, dann besprechen Sie es jetzt einfach mit uns. Wir werden beraten zur Seite.
Ich fange mal an, Baron. Ich weiß nicht, ob du mir zustimmst. Naja, Spaß beiseite. Er wird natürlich, er hat Familie in Israel. Wir sind regelmäßig da. Das wird in Zukunft auch passieren. Es wird gar nicht etwas sein, was ihm näher gebracht werden muss, sondern er wird mittendrin irgendwie aufwachsen. Sein Vater hat die Hälfte seines Lebens bisher in Israel verbracht, die andere Hälfte hier. Also es ist klar, dass er das mitbekommen wird. Für uns ist es sehr wichtig. Das, was ich vorhin noch ausgeführt habe, ist, Sie haben es auch jetzt eigentlich zum Schluss auch nochmal erwähnt, also hinter wem stehen wir? Also wir stehen irgendwie nicht hinter irgendeinem Volk oder sonst was, sondern es geht darum, humanistische Werte zu vermitteln und irgendwie auf der Seite zu stehen, wenn man so mag, die eben Frieden unterstützen. Und genau das ist etwas, was wir ihm im weitesten Sinne jetzt mit 2, was er noch mitkriegen kann, wahrscheinlich noch gar nichts, aber das ist, denke ich, etwas, was wir auf jeden Fall verfolgen.
Herr Mendel.
Ja, also momentane Situation, muss ich zu meiner Schande zugeben, ist 0-1 vor Islam. Also er kann schon die kurze Sura auswendig. Und aber von Alter Testament kann er noch, oder von der Talmud kann er noch nicht rezitieren. Aber
war die Oma.
Ja, aber die Oma, also die Eltern von Saba sind näher und von daher die Einflussmöglichkeiten sind stärker. Ja, aber ja, im Grunde genommen, also wir können uns viel vornehmen und viel einbilden, was wird mit dem Kleinen. Am Ende fängt er, wird seinen eigenen Weg einschlagen. Wir können ihnen sozusagen die ganze Palette der Möglichkeit offen halten und versuchen dann, unsere Werte weiter zu vermitteln. Und wenn er am Ende dann doch in ganz andere Richtung steckt, das ist auch, ich meine, das gehört auch zur Erziehung.
Vielen herzlichen Dank an Saba Nur Cima und an Meron Mendel. Die beiden schreiben eine Kolumne, die möchte ich noch einmal erwähnen, Muslimisch-Jüdisches Abendbrot in der FAZ, und Meron Mendel hat vor dem 7. Oktober ein sehr spannendes Buch herausgebracht oder geschrieben, Meron Mendel, eine deutsche Debatte über Israel reden, auch das möchte ich Ihnen ans Herz legen und sage vielen herzlichen Dank.